Ja, lieber Herr, ich möchte dir auch von Herzen danken, dass wir jetzt miteinander dein Wort studieren dürfen in Bezug auf unterschiedliche Lebensbereiche. Ich möchte dich bitten um Wachheit, um Konzentration, auch um Geistesleitung, auch für meine Schwestern, wenn sie jetzt die Fallbeispiele miteinander bearbeiten. Leite du sie und ja, schenk wirklich, dass dieser Tag uns allen dienlich ist, Gehilfen zur Freude zu sein. Amen. Amen. Wollen wir das? Gehilfen zur Freude sein? Wo steht es, Amelie? In welchem? 2. Korinther 1. Gehilfen zur Freude. Und ich habe heute Morgen hab ich gedacht, ach, das passt ja auch so gut im Kontext da von David und Saul. Jonathan ging hin, um die Hand Davids in Gott zu stärken. Ja. Finde ich auch so schön. Ja. Wir wollen anderen eine Stärkung sein hin ja, im Leben mit der Nachfolge. Ja, jetzt kommen wir zu diesen unterschiedlichen Lebensbereichen im Spannungsfeld von Liebe und Wahrheit. Ja, nochmal eine Folie bitte. Genau. Jetzt geht es tatsächlich ganz konkret um die bestimmten Bereiche, wo wir Frauen vielleicht ab und zu mal geneigt sind, barmherziger zu raten als Gott. Es geht um Freundschaft oder Ehe mit einem Ungläubigen. Ja, was machen wir, wenn ein Pärchen, einer kommt zum Glauben und der andere ist nicht gläubig? Was raten wir? Ich nehme nichts vorweg. Ihr habt jetzt dann die Fragen alle auf euren Blättern. Zusammenleben von Christen ohne Trauschein. Immer wieder kommt die Frage, ja, wo steht denn das in der Bibel, dass wir vorm Standesamt erst die Ehe schließen können? Das Thema Scheidung und Wiederheirat, die biblische Stellung der Ehefrau, die natürlich auch durch unsere gesellschaftlichen Prägungen immer mehr abweicht von dem, wie Gott es sich gedacht hat, die biblische Berufung der Mutter, Gemeindezucht. Ich habe schon gesagt, ich kenne eine Gemeinde, die an der Frage, ja, kaputt gegangen ist. Das biblische Prinzip der Absonderung, biblisches Verhalten gegenüber Sektierern, biblisches Verhalten gegenüber der Obrigkeit. Und jetzt fällt mir ein, dass ich ein Buch vergessen habe von Frehmann, wie heißt er mit Vornamen? Wolfram Frehmann. Normal habe ich noch den Punkt medizinische Heilverfahren auf dem Prüfstand und da wollte ich eigentlich nur sein Buch empfehlen, weil das einfach zu viel wird. Ja. Aber das kann ich dann auch jedem empfehlen. Schaut mal, aber wir haben gesagt, wir haben heute nur ein kleines Segment von der Seelsorge, die praktisch wir in der Gemeinde ja auch praktizieren. Wir reden nichts über Krankenseelsorge heute. Aber da möchte ich euch zum Beispiel, das könnt ihr gratis mitnehmen, das sind nämlich die Hüllen ein bisschen kaputt gegangen. Und das dürft ihr gratis mitnehmen, Kranken- und Sterbeseelsorge. Aber wie? Von Armin Mauerhofer, finde ich sehr, sehr gut. Also solange es reicht, könnt ihr euch da bedienen und vielleicht auch untereinander ausleihen. Wie gesagt, davon rede ich heute überhaupt nicht. Wir reden auch nicht über die Themen, eben wie gehe ich vor, wenn jemand mit Selbstmordgedanken kommt oder ja, mit Depressionen, mit einer gewissen Angststörung, mit Zwangsstörung. Das ist heute alles nicht unser Thema. Ja? Wir haben halt dieses Thema, wo wir praktisch als Frauen vielleicht da und dort geneigt sind, barmherziger zu sein, als das Wort Gottes uns sagt. Ja? Und ich möchte nochmal auf unser Ziel hinweisen. Erstens, wenn wir Menschen wenn Menschen zu uns kommen oder wir auch in der Gemeinde jemanden haben, der eben noch gar nicht gläubig ist, dann ist es natürlich wichtig, ihn zuerst mal zu Jesus zu führen. Und ich muss sagen, ich arbeite sehr gerne mit dem Heft Schritte zu Gott. Wenn jemand interessiert ist am Wort Gottes oder wo ich den Eindruck habe, oh, der hat schon viel verstanden, dann gehe ich mit ihm tatsächlich dieses Heft durch mit wunderbaren Skizzen, um ihm den Heilsweg zu erklären. Und wenn er das verstanden hat, dann weiß ich, er hat das Evangelium verstanden. Und ihr Lieben, ein Ziel in der Seelsorge ist ja, wir haben gesagt, wir haben diese Ziele, jemanden in die Vertrauensbeziehung, Gehorsamsbeziehung zu Gott zu führen. Aber Gott will ja, dass wir hier in dieser Welt wie Sterne leuchten am dunklen Himmel. Ja, wir sind wirklich Himmelskörper, die in dieser dunklen Welt leuchten. Es ist eine unserer wichtigsten Aufgaben, Botschafter an seiner Stadt in dieser Welt zu sein. Und immer wieder habt das im Fokus. Die Seelsorge hat eine untergeordnete Rolle. Ja, wir wollen Menschen mit ihrem Schmerz helfen. Wir wollen, dass sie lebenstüchtig werden. Wir wollen, dass sie ihre Probleme auch im Irdischen besser bewältigen. Aber wir dürfen nicht die Ziele aus den Augen verlieren. Und eines dieser Ziele, also ist zum Beispiel ein guter Botschafter in dieser Welt zu sein. Und da ist auch dieses Buch entstanden, Menschen für Christus gewinnen. Wir müssen auch da immer wieder Inputs bekommen. Wie bin ich eine Zeugin Jesu bei einem ungläubigen Ehemann, bei ungläubigen Eltern, Kindern? Wie gehe ich da vor? Da gibt die Bibel auch ganz, ganz viele Ratschläge. Und wie gesagt, wir wollen ja seine Botschafterinnen sein in dieser Welt. Das ist unser Hauptauftrag. Deswegen sind wir noch nicht im Himmel. Deswegen nimmt uns Jesus bei unserer Bekehrung noch nicht weg. Und wir müssen dazu, ich will es nochmal sagen, wir müssen dazu nicht selber schon ganz heil sein. Ja? Ich habe ein Beispiel gerade am Tisch erzählt, das will ich gerade nochmal wiederholen. Ich hatte eben auch eine Phase mit Angstzustörungen einige Jahre. Und dann treffe ich mich da mit meiner Nachbarin bei der Mülltonne. Wir haben sie gerade hingestellt und sie hatte gerade eine OP hinter sich, Brustkrebs, Chemo hinter sich und war voller Angst. Und dann kommen wir so ins Gespräch und dann habe ich gesagt, weißt du, ich sage jetzt keinen Namen, weißt du, ich kenne das auch, diese Angstzustände. Was, du, Silvia? Ich sage, ja. Und stell dir vor, wenn ich Jesus nicht hätte, ich glaube, ich würde nicht mehr leben, ja. Und dann hat sie sich hinterher noch mit einem Grüßle bedankt, dass ich so offen war. Schaut, Seelsorge heißt nicht, dass wir schon irgendwie so einen Grad da oben erreicht haben müssen, in der Heiligung und auch in der Heilung, um anderen eine gute Botschafterin sein zu können. Wir wollen authentisch sein. Ich kann auch sagen, ich habe so Probleme mit einem meiner Kinder oder ich habe da Probleme am Arbeitsplatz. Wir müssen nicht die heile Welt spielen als Christen. Das ist eh nicht realistisch. Authentisch sein, aber wissen, wir wollen immer Wegweiser zu Jesus hin sein. Eben, das ist auch eines unserer Ziele. Und das gehört also auch bei jedem Problembereich in der Seelsorge, lasse ich in der Seelsorge mindestens 20 Lebensziele aus dem Wort Gottes heraus erarbeiten. Ja? Mindestens 20, ja? Mit mehreren Bibelstellen, dass unser Leben wirklich an seinen Zielen ausgerichtet ist. Und wie gesagt, da kann ich noch in dem oder dem Bereich noch nicht heil sein. Und ja, und natürlich, da wo ich getröstet werde, kann ich wieder andere weiter trösten. Mich hat diese Phase so barmherzig gemacht mit psychisch kranken Menschen. Ja? Da hat der Herr mein hartes Herz erstmal weich machen müssen. Das war seine Therapie für mich, um mich gebrauchsfähiger zu machen. Ja? Auch in den Nöten unseres Lebens hat Gott auch eine gute Absicht dahinter, um eben um uns für diese mit Schmerz beladenen Welt eben zu guten Tröstern zu machen. Ja, und wenn es jemand interessiert, meine Mutti hat sich mit 81 bekehrt, ist eine feine Jüngerin Jesu geworden. Wir haben dieses Buch zu ihrem 80. Geburtstag verfasst und habe gesagt, Mutti, du, das ist kein christliches Buch, das können wir nicht veröffentlichen. Und ein Jahr später haben wir dann ihre Bekehrungsgeschichte ergänzt. Und das ist ein Buch, wenn ihr eben Zeugen Jesu sein wollt, gerade für ältere Menschen, die die Nachkriegszeit erlebt haben, haben wir schon, ja, Anfang Januar haben wir gehört, das haben wir mitbekommen, dass sich eine Frau dadurch bekehrt hat. Ja, und das sind auch evangelistische Botschaften. Also denkt immer daran, wir wollen Botschafter an Christi Stadt sein. Aber jetzt kommen wir zu unseren Themen. Und ich möchte auch die Bücher vorher vorstellen. Warum mache ich das? Ihr Lieben, wir sind auch im Seelsorgedienst aktiv, wenn wir gute Literatur weitergeben. Ja? Wenn wir zum Beispiel, wenn ein Pärchen an Eheschließung denkt, da ist es gut, wenn man zum Beispiel miteinander einen Vorbereitungskurs für die Ehe durcharbeitet. Das ist auch Seelsorge. Ja? Und bei uns wird tatsächlich kein Ehepaar verheiratet, getraut, so ist es besser, wenn es nicht diesen Kurs vorher durchgearbeitet hat. Und wir haben ein Ehepaar, die das so mit den verlobten Pärchen dann immer macht. Ganz wichtig, ich brauche auch ein gutes, sage ich mal, Sortiment an Büchern, an Literatur, an DVDs, CDs, die ich auch weitergeben kann zur Weiterführung, ja, dass der Einzelne dann an durcharbeiten kann. Ja, ich habe mit Verlobung angefangen, verliebt und was dann? Das passt in unser Thema, Freundschaft oder Ehe mit einem Ungläubigen. Was ist, wenn ich mich verliebt habe? Wie schaut die Verliebtheitsphase aus? Worauf muss ich Wert legen? Ja, wenn ich mit solchen Fragen in der Gemeinde konfrontiert werde, was sage ich denn dann? Ja, und da ist wieder gut, wenn man so ein Heft durcharbeitet mit jemandem oder es einfach weitergibt und sagt, komm, wenn du das durchgelesen hast, treff mal uns, was ist dir wichtig geworden? Ja, und dann zur Ehe, wie viele Probleme, wir haben so viel Eheseelsorge, ja, da kann man sich kaum retten und leider eben auch unter Christen. Ja, und deswegen auch da seid ihr seelsorgerlich aktiv, wenn ihr gute Eheliteratur weitergebt. Das Heft finde ich ganz gut, Der Zweck der Ehe von Paul Washer. Also ich würde lieber sagen, ein Zweck der Ehe ist nämlich tatsächlich auch die Umgestaltung in das Bild Jesu durch den Partner. Man reibt sich, man schleift sich und hat die Möglichkeit, dadurch auch in das Wesen Jesu verändert zu werden. Aber es ist eben ein Zweck der Ehe, nicht der. Der vorrangige Zweck ist ja der Gemeinschaftsaspekt. Ja. Und das ist zum Beispiel auch ein Kurs, Intimität aufbauen, wenn man schon einige Jahre verheiratet ist. Das sind nur Fragen, die man miteinander bespricht. Ja, jeder nimmt so einen Kurs, füllt so eine Lektion aus und dann geht man spazieren oder setzt sich gemütlich in ein Restaurant und bespricht die Fragen, die man da beantwortet hat. Und ich muss sagen, wir haben den Kurs selber entwickelt, aber ich habe meinen Mann dadurch besser kennengelernt. Ja, es ist oft so, dass wenn man schon mehrere Jahre verheiratet ist, dass oft der Faden der tiefen Kommunikation einschläft, ja, oder abgebrochen wird. Man redet dann nur noch über oberflächliche Dinge, Beruf, Kinder, Gemeinde, aber man kommt oft gar nicht mehr so richtig zu sich. Ja, also das sind Ehebücher, auch immer wieder. Ihr habt sicher andere Bücher noch, die ihr empfehlen könnt. Und das Gleiche gilt auch für die Kindererziehung. Ja, wir wollen ja auch die Kinder nach dem Willen Gottes erziehen. Und da gibt es dieses Buch mit Werten erziehen und prägen, ganz praktisch zu ganz praktischen Alltagsthemen, wirklich Bibelstellen und dann ganz praktische Anregungen. Und was uns auch sehr wichtig ist eben, wenn Gnade das Familienleben prägt. Ja, es gibt Familien, Eltern, die ihre Kinder erziehen wie kleine Roboter, da fehlt die Liebe so sehr und man bekommt die Liebe der Eltern nur durch Leistung. Da muss ich oft wirklich weinen. Da muss ich wirklich oft weinen, wenn ich merke, wenn Jugendliche kommen, Kinder kommen, sie sagen, mein Vater liebt mich nur, wenn ich eine gute Schulleistung bringe. Das ist traurig. Da fehlt diese bedingungslose Liebe. Ja? Oder wenn eine Frau sich von Herzen Kinder wünscht und es kommen keine, der Herr hat es entweder noch nicht geschenkt oder schenkt es nie. Das Buch ist neu erschienen von Esther Buller, vom unerfüllten Familientraum zum erfüllten Lebensraum. Und auch Alex hat dieses Cover gemacht und das finde ich so schön. Hier der Blick auf die Kinder und dann geht sie fröhlich weg, weil sie ihre Identität in Christus gefunden hat. Das ist auch etwas ganz Wichtiges in der Seelsorge, die Identität in Christus zu stärken, gerade bei verletzten, missbrauchten Menschen. Wie gesagt, ist nicht unser Thema heute, aber das liegt mir so am Herzen, meinen Wert durch Christus zu empfangen. Ja? Und sie hat das jetzt durch viel Bibelstudium, hat sie mir gesagt, Silvia, jetzt bin ich geheilt. Ich habe meinen Wert, mache ich nicht mehr von dem Wunsch nach Kindern abhängig, sondern ich habe verstanden, dass mein Wert in Christus liegt. Wunderbar. Ja, und das Buch, das ist auch jetzt neu erschienen, Geschieden und was dann? Da habe ich auch Umfragen gemacht unter geschiedenen Frauen und Scheidungskindern. Ja, und da, das heißt mit dem Untertitel, den Schmerz verstehen und Hilfe finden. Ich will auch die Gläubigen mit hineinnehmen in den Schmerz, den geschiedene Frauen erleben. Wir alleine haben in unserer Gemeinde 12 geschiedene Frauen. Ja, die haben einen Kreis angefangen. Wir treffen in größeren Abständen. Nächsten Sonntag wieder lade ich sie ein und dann werden wir Passagen von diesem Buch durcharbeiten, wie ich auch in diesem Stand ein Leben zu seiner Ehre führen kann, wie ich ein erfülltes Leben führen kann, wenn es nach seinen Zielen ausgerichtet ist. Das war so die Intention und als Anhang, wohlgemerkt als Anhang, deswegen werde ich da heute auch nicht groß drauf eingehen, dann eben auch die unterschiedlichen Ansichten in Bezug auf die Scheidung und Wiederheirat. Ja, da haben wir viele wertvolle Lehrer im Reich Gottes und die einen sehen so und die anderen so. Ich habe alle drin. Ja, und mache das dann genauso. Ich sage, Herr, ich behandle alle Bibelstellen, habe auch die Auslegungen von verschiedenen Lehren und jetzt rede du selber zu der Person, die sich mit diesem Thema auseinandersetzt. Gut, das praktisch zu den Themen und jetzt seid ihr dran. Ihr habt jetzt die Fragen und die sind jetzt von diesen Themen her, wo es wirklich immer darum geht, dieses Spannungsfeld von Liebe und Wahrheit miteinander zu kombinieren. Jetzt habt ihr die Aufgabe, in bis ungefähr ja, 20 nach ungefähr, ja, 20 nach 2, diese Fallbeispiele zu lösen. Versucht wirklich von der Bibel herzukommen. Überlegt, welche Bibelstelle würdet ihr dieser Ratsuchenden vorlesen oder sie damit konfrontieren und wie schaut dann euer biblischer Rat aus? Ja, jetzt haben wir die vielen Fragen, die vielen Fallbeispiele. Wie gehen wir jetzt vor? Ursprünglich haben wir gedacht, wir sind eine kleine Gruppe von 20 Frauen. Dann wäre es natürlich ganz leicht möglich gewesen, jetzt jedes Beispiel ganz konzentriert miteinander zu besprechen. Aber das haben wir bei der Größe der Anzahl der Zahl jetzt nicht. Und ich habe mir jetzt folgende Vorgehensweise ausgedacht. Und zwar, ich bringe jetzt einfach mal den Lehrteil. Und die Gruppe, die dann dieses Fallbeispiel dazu hat, kann dann noch ergänzen. Ja, das, was ich nicht gesagt habe, ergänzt ihr dann noch. Wäre das so okay? Dann können wir doch zügig durch alles hindurch. Also, wir beginnen mit Freundschaft oder Ehe mit einem Ungläubigen. Amelie, klickst du? Genau. Ja, ich muss sagen, ihr erlebt das wahrscheinlich in der Gemeinde auch, dass man vielleicht in dem Bereich oft ein bisschen leichtsinnig miteinander umgeht, die Geschlechter miteinander umgehen. Wir sind dankbar, wenn im Jugendkreis sozusagen Männlein, Weiblein in schöner Harmonie auch aufeinander zugehen und sich über geistliche Themen austauschen. Das ist ganz sicher in Ordnung. Aber es ist dann eben die Frage, wo sind die Grenzen? Darf ich mich, soll ich mich auf ein Rendezvous mit einem nichtgläubigen Mann einlassen? Und ja, ihr wisst alle, wie viele Ehen geschlossen werden mit einem ungläubigen Mann. Ja. Und ich kenne leider Beispiele, wo man nach einer Woche Ehe diesen Schritt schon bereut hat. Ja. Und von daher ist dieses Thema ein wichtiges Thema, dass wir in jeder Gemeinde einfach ja, haben und uns damit auseinandersetzen müssen. Ich möchte vom Ziel her kommen. Vielleicht machst du die nächste Folie. Keine Jochgemeinschaft mit einem Ungläubigen. Die Bibeltexte dazu haben wir in 1. Korinther 7, 39. Da geht es um ledige und verheiratete Christen. Da heißt es, du bist frei zu heiraten, wen du willst, nur im Herrn muss es geschehen. Eindeutig, Gott möchte nicht, dass ich einen Menschen heirate, der nicht wiedergeboren ist, wenn ich selber eben die Wiedergeburt erlebt habe. Und das habt ihr auch schon erwähnt, die Bibelstelle 2. Korinther 6, 14 bis 15, geht nicht unter fremdes Joch mit Ungläubigen. Schaut mal, aber die Aufzählung, die jetzt kommt, die finde ich unwahrscheinlich hilfreich, sich das zu vergegenwärtigen, wie Gott den ungläubigen Menschen sieht. Wir können jetzt nicht alle Bibelstellen aufschlagen, ihr könnt das fotografieren, wie gesagt, ihr kriegt auch die Präsentation und wer das Buch will, der kann es mir auch sagen, wie gesagt, es wird in den nächsten Wochen wieder neu gedruckt. Der Ungläubige ist ein Feind Gottes. Das muss ich mir verdeutlichen. Der Ungläubige steht ja noch unter dem Zorn Gottes. Für den Ungläubigen sind geistliche Dinge eine Torheit. Jetzt möchte ich in der Kindererziehung dann in die Richtung gehen und der Mann will ganz was anderes. Was ist das für ein Stress in der Ehe und Familie? Der Gläubige kann dem ungläubigen Partner ein fauler Geruch des Todes sein. Wir wissen von der Korintherstelle her, wir sind dem einen ein Geruch zum Leben und dem anderen ein Geruch zum Tode. Ja? Die gläubige Frau muss sich auch dem ungläubigen Mann unterordnen. Ja? Ein Mann, der nicht auf Gott hört und deshalb auf geistliche Bedürfnisse nicht eingehen kann. Nie mit einem Mann zusammen beten zu können. Stellt euch mal das vor. Er geht nie mit in die Gemeinde. Ja? Er hat ganz andere Ziele. Und das muss auch in der Beratung schon mit hineingenommen werden. Diese ganzen Punkte. Ja? Und selbst bei einem Junggläubigen, der, ja, wie gesagt, noch nicht lange mit dem Herrn unterwegs ist, soll dieses Lehrfundament von euch, von uns Gläubigen mitbekommen. Hier wurde dann viel ausgetauscht über dieses Prinzip, ja, aber wir wollen ja auch, dass die Menschen gerettet werden und vielleicht kann ich den zum Herrn führen. Ihr Lieben, die Statistiken zeigen, dass es viel häufiger passiert, dass der Ungläubige den Gläubigen vom Tisch runterzieht, als der Gläubige den anderen hoch. Ja? Ich habe beides auch erlebt, dass wirklich, also ich rate, wenn jemand zu mir kommt, eine gläubige junge Frau und sie ist verliebt in einen Ungläubigen, dann sage ich, bitte mach dich transparent, das kam bei euch auch vor, sage, wer deine erste Liebe ist. Ja? Und dass du niemals einen Menschen heiraten wirst, der nicht auch Jesus gehört. Jesus ist die große Liebe. Und wer Vater, Mutter, Frau, Kinder mehr liebt als mich, ja, denkt daran. Ja. Und in dem einen Fall, den ihr da hattet, war es dann tatsächlich so, er hat sich getrennt, die Frau ist noch einig, ah, das kommt beim nächsten, du musst nochmal klicken. Ja, erstmal das biblische Prinzip, Gott schützt die eheliche Einheit und Trennung einer Verbindung zwischen Gläubigen und Ungläubigen bis zum Hochzeitstag, danach nicht mehr. Ja? Und wann und wie, das ist natürlich auch eine Frage der Weisheit. Wenn sie zum Beispiel sehr am Bibelstudium interessiert oder er am Bibelstudium interessiert ist, das kam bei euch auch, weil ich immer mitgelauscht, fand ich es auch ganz gut zu sagen, ja, wenn da wirkliche Offenheit da ist, dann kann man ja wirklich sagen, hast du auch gesagt, Mensch, möchtest du nicht mit einem aus unserer Gemeinde die Bibel studieren? Ja? Denn am Anfang weiß man ja auch nicht, ob die Person das dann tatsächlich vorübergehend tut, um die Geliebte nicht zu verlieren. Ja? Aber wenn dann ein Neutraler mit einbezogen wird, ja, kann man dann schon viel besser erkennen, ob es wirklich ernst meint. In dem Fall ging das auseinander. Jetzt musst du nochmal klicken. Da ist das Beispiel, ja, ich lese es nicht mehr vor, aber dem Martin wurde ganz klar, das sind jetzt alles Beispiele aus der Realität, aus der Seelsorge, ja, die habe ich nicht erfunden, sondern die sind tatsächlich so passiert. Ja, die Freundin hat dann eben gemerkt, dass der Martin einen ganz anderen, konsequenten Weg gehen will und da kam sie einfach sowieso nicht mehr mit und er trennte sich dann von ihr und ja, er hat später eine gläubige Frau kennengelernt und war dann und ist jetzt Ältester in einer freien christlichen Gemeinde. Ja, genau. Und das zweite Beispiel, wenn man eben so leichtfertig Rendezvous eingeht und dann die Frage kommt, ja, darf ich die Beziehung weiter pflegen, auch wenn für mich feststeht, dass ich keinen ungläubigen Mann heiraten werde, das ist doch egoistisch, denn der andere macht sich ja Hoffnungen. Und dann wird der praktisch wie vor den Kopf gestoßen. Zuerst scheint es, als wenn das so gut laufen würde und plötzlich kommt er, ja, aber heiraten kann ich dich nie, ja, weil ich will nur jemanden, der auch mit Jesus lebt und mit mir den Weg geht. Das ist doch auch lieblos dem gegenüber, der von Jesus noch gar nichts groß wissen will, wenn ich mit dem Feuer spiele. Ja, also bitte die biblischen Prinzipien, Trennung zwischen Gläubigen und Ungläubigen bis zum Hochzeitstag. Ja, und dann kann das passieren, dass man schon 4, 5 Jahre miteinander gegangen ist, einer kommt zum Glauben, was ist das für ein Schmerz? Wenn man dann sagen muss, du, lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende, ja, um des Herrn willen, ja. Das ist schwer, aber dann muss ich mit viel Liebe und Demut und mit der Bitte um Vergebung, muss ich dann eben diese Beziehung lösen. Genau. Ich habe sogar einmal erlebt in Karlsruhe, das war gewaltig, da kam eine junge Missionarsfrau zu uns und ich war selber noch nicht lange gläubig, ja, und sie hatte eine Beziehung angefangen mit einem jungen Katholiken und ist schwanger geworden. Und sie kam zu uns und hat gesagt, ich kann den Mann nicht heiraten. Ich werde nicht den einen ungehorsamen Schritt mit dem nächsten wieder gut machen. Ich konnte da nicht raten. Ich war so, Herr, da ist das Kind, das dein Mutterleib heranwächst. Was hat denn jetzt Vorrang? Das Kind soll doch eigentlich einen Vater haben. Ja? Aber sie selber, da musste ich gar nichts machen und mein Mann auch nicht. Sie selber hat gesagt, nein, ich kann ihn nicht heiraten. Ja, ich bin ja schon eine Beziehung mit ihm eingegangen, weil ich kann doch jetzt nicht noch ihn als Ungläubiger heiraten. Und sie hat sich tatsächlich von ihm getrennt und dieser junge Mann war, und also sie hat ihm dann auch erklärt, warum, ja, mit viel Liebe und hat auch ihn um Vergebung gebeten, dass sie überhaupt die Beziehung begonnen hat. Das war ihre Schuld, sie hatte die größere Verantwortung, sie wusste ja, worum es geht. Und der junge Mann war so überwältigt, obwohl sie sich ja mochten, ja, dass sie zu diesem Gehorsamsschritt um Jesu Willen bereit war, dass sie nicht anders konnte. Er hat sich dann an meinen Mann gewandt, die haben dann auch einen Kurs gemacht und er hat sich bekehrt. Wilfried hat dann noch länger gewartet, um zu sehen, ob es wirklich echt ist. Ja, und sie konnten noch heiraten, bevor das Baby auf die Welt kam, ja. Und er ist heute auch Ältester in einer Gemeinde. Ja. Das sind jetzt schöne Beispiele, die gut ausgegangen sind. Ich will aber auch das andere erwähnen, auch eine junge Frau, die zu mir kam, die das auch dann transparent gemacht hat. Der junge Mann war nicht gläubig, die waren kurz miteinander liiert. Und ich habe ja auch gesagt, bitte gib ihm eine Bibel und sag ihm, dass Jesus an erster Stelle steht. Und sie hat es ihm gesagt, aber sie hat gesagt, ich schaffe es nicht, mich von ihm zu trennen. Und ja, da kann man sagen, der Herr war jetzt sehr barmherzig, er ist tatsächlich zum Glauben gekommen. Und die sind jetzt auch verheiratet und ich habe sie jetzt gerade kürzlich gefragt. Sie sagt, er wächst im Herrn, sie machen jetzt eine BKO, so einen Bibelkurs online, er will vorangehen. Sie haben Probleme, ja, aber werden auch begleitet. Ja, da ist engmaschig jemand an ihnen dran. Ja, aber sie hätte ihn nicht geheiratet in dem Stand. Ja? Aber der Herr war gnädig, dass er tatsächlich in der Freundschaftsphase zum Glauben kam. Ja? Aber bitte, wir müssen vom Ende her denken, bitte fleht, da kommt die Liebe. Da müsst ihr drücken und sagen, du, ich leide mit dir. Aber bitte, bitte, das Wort sagt, heirate keinen Ungläubigen. Heirate keinen Ungläubigen. Ja? Und dann eben diese Prinzipien alle aufzählen. Gut, habt ihr noch eine Ergänzung? Nein. Dann gehen wir zum nächsten, Zusammenleben von Christen ohne Trauschein. Habt ihr die Frage auch schon mal gehört? Ja, wo steht denn in der Bibel, dass die Ehe nur vom Standesamt gilt? Wir lieben uns ja. Ihr Lieben, das sagen so viele Christen. Wir lieben uns ja und die Liebe für uns, die Liebe zueinander ist für uns Beweis genug, dass Gott das akzeptiert. Wir lieben uns ja. So, wie gehe ich denn jetzt dann vor? Nächste Folie. Ich muss die Bibel studieren und wissen, wie ich da antworten kann. Erstmal die Gedanken Gottes zur Ehe. Ja, diese Exklusivität. Es geht um ein Verlassen. Ja, und um ein Anhangen. Und das steht im Griechischen eigentlich zusammengelötet werden. Und das ist ein beständiges Verhältnis, ein Bund, der geschlossen wird. Und im Alten Testament natürlich sind die Kulturen und die Vorgehensweisen immer unterschiedlich. Aber schaut, wenn nicht vom Standesamt eine Ehe geschlossen wäre, werden würde, dann würde ja gar keine ungläubige Ehe eine wirkliche Ehe sein, also eine Ehe unter Ungläubigen. Die Ehe ist aber eine Schöpfungsordnung und die gilt allen Menschen, ob gläubig oder nicht gläubig. Ja? Und deswegen hat jedes Land natürlich so seine unterschiedlichen Vorgehensweisen. In Israel wurde ein Bund geschlossen, wenn man den Schuh ausgezogen hat. Ja? Oder im Alten Testament findet man das auch. Ja? Bei Ruth, da Boas erwarb sich Ruth und dann wurde die israelische Hochzeit praktisch mit dem Schuh sozusagen zum Ausdruck gebracht, dass jetzt der Bund geschlossen ist. Also diese Eide und Gelöbnisse, die schauen immer wieder anders aus, aber es ist immer ein öffentlich-rechtlicher Akt. Welche Bibelstelle könnt ihr nennen, in der zum Ausdruck kommt, dass ein eheähnliches Verhältnis nicht als Ehe akzeptiert worden ist? Was fällt euch da ein?
Zu dem Thema fällt mir schon die Geschichte von Maria und Josef ein. Dass Josef sie ja, ne, also das macht schon deutlich, dass die zwar füreinander bestimmt oder füreinander versprochen waren, aber eben noch nicht verheiratet war. Sonst hätte Josef ja nicht den Gedanken gehabt, sie zu verlassen.
Ja, muss ich sagen, das stimmt jetzt tatsächlich nicht ganz, aber das können wir jetzt nicht auf uns Nationen übertragen. Im Judentum war tatsächlich die Verlobung schon der rechtliche Akt der Eheschließung, aber erst wenn der Mann die Braut zu sich nach Hause geholt hat und die Intimität stattgefunden hat, dann war die Ehe vollzogen. Aber das ist bei uns heute nicht so, ja. Denn bei uns ist ja so, wenn man am Standesamt war, dann ist man ja schon verheiratet und dann kann ja auch sofort die Eheschließung sein. Aber da war oft noch ein Abstand dazwischen. Ja? Genau, von daher können wir die Rituale einer jüdischen Hochzeit nicht hundertprozentig auf uns übertragen. Tatsächlich war, das geht dann auch ins Thema Scheidung, Wiederheirat, war Josef mit Maria schon verheiratet. Aber vom Judentum her war es erlaubt, wenn die Frau bei der Eheschließung keine Jungfrau mehr war, dann konnte der Mann sie entlassen. Das wäre eine richtige Scheidung gewesen, eine rechtmäßige Scheidung. Ja? Okay. Gut, dann haben wir den Faktor Intimität, ein Fleischwerden. Okay, aber ich bin ja nochmal, der Fall steht ja aber eh da. Ja, was sagt Jesus? Den Mann, zu wem sagt er das? Zur Frau im Jakobsbrunnen. Den Mann, den du jetzt hast, mit dem du sozusagen zusammen bist, ist nicht dein Mann. Diese Frau hatte praktisch eine Beziehung. Ja, 7 Männer hast du gehabt. Die können alle gestorben sein, das wissen wir nicht. Sie kann auch geschieden gewesen sein. Aber 7 Männer hast du gehabt oder 5 Männer oder 6 Männer. Weiß ich jetzt nicht genau, aber den du jetzt, 5 Männer, gell? Genau, 5 Männer hast du gehabt und den du jetzt hast, mit dem du in einer Beziehung lebst, er ist nicht dein Mann. Ja? Daran sehen wir, dass Jesus ein eheähnliches Verhältnis nicht als Ehe akzeptiert hat. Fällt euch noch eine Bibelstelle ein, in der das zum Ausdruck kommt? Schlag mal 1. Korinther 5, Vers 1 mit mir auf. Ah, nee, nicht 5, Entschuldigung, nicht die Stelle, sondern meine andere. Mal gerade gucken, wo ich die habe. Wo es heißt, um der Unzucht willen habe jeder seine eigene Frau. Ich glaube, 1. Korinther 6. Habe ich den Vers nicht? Bitte? 1. Korinther 7, 2, liest du mal. Ja, genau, da steht sie. Genau. Es ist gut für einen Menschen, keine Frau zu berühren, aber um der Unzucht willen habe jeder seine eigene Frau und jeder habe seinen eigenen Mann. Das zeigt eindeutig erstmal, dass die Sexualität in die Ehe gehört, ja, und Das ist natürlich nicht der Hauptgrund, aber auch zum Schutz. Jeder soll seinen eigenen Mann, eigene Frau haben, um sozusagen dem sexuellen Bereich einen Schutzraum zu geben. 1. Korinther 7, 1 und 2. Ja? Oder 1. Korinther 7, 8 und 9. Unverheiratete und Witwen sollen heiraten, wenn sie sich nicht enthalten können. Besser heiraten, als vor Verlangen zu brennen. Sieht man auch eindeutig, die sexuelle Gemeinschaft ist für die Ehe vorgesehen und Gott akzeptiert kein außereheliches Verhältnis als Ehe. Ja? Und Gott ist es wichtig, dass die Sexualität innerhalb des Schutzrahmens der Ehe ausgelebt wird. Genau. Gut. So, wie schaut dann das biblische Prinzip aus? Wer hat da die Frage 3, das Beispiel 3? Erstmal, wie schaut das Prinzip aus, ja? Gott schützt die eheliche Intimgemeinschaft, ja? Oder Gott schützt die Intimgemeinschaft durch die Ehe. Sexuelle Unzucht, Unzuchthurerei jeglicher Art gehören zu illegitimem Geschlechtsverkehr. Ja? Unzucht heißt einfach außereheliche sexuelle Beziehung. Wenn du heute einem jungen Mann oder einer jungen Frau sagst, du lebst in Unzucht, weil du mit dem zusammenlebst, das kannst du heute fast nicht mehr sagen. Ich habe dadurch eine Freundschaft geopfert, weil ich das jemandem gesagt habe. Die war offen für Gottes Wort. Wir haben immer wieder beim Spazierengehen über Gottes Wort uns ausgetauscht. Und ihre Töchter hatten halt viele Beziehungen. Und als ich das mal gesagt habe, war die Tür zu. Ja, und das ist ja alles so engstirnig und mittelalterlich, das kann doch heute nicht mehr sein. Warum? Weil das normal geworden ist, ohne Trauschein zusammenzuleben. Und eine Beziehung wechselt die andere ab. Ja? Man tauscht die Partner, mit dem einen lebt man 5 Jahre, mit dem anderen 10, 3, 2. Ja? Das ist Gang und Gäbe. Und deswegen, wenn du dann Leute hast, mit denen du Bibel liest, die sind ganz erschrocken. Die denken bei Unzucht nur an Huren. Ja? Und da seht ihr, wie weit wir heute auch diesbezüglich, was unsere Wertmaßstäbe, die moralischen Maßstäbe angeht, wie weit wir vom Wort Gottes entfernt sind. Und wie gesagt, es zieht natürlich auch Kreise bei den gläubigen, jungen Leuten, die eben sagen, ja, wo steht in der Bibel was vom Standesamt? Ja. So, und deswegen keine sexuelle Gemeinschaft, am besten räumliche Trennung bis zur offiziellen Eheschließung. Und jetzt haben wir das Beispiel, wo zwei schon lange zusammengelebt haben, ohne Trauschein, und dann kommen beide zum Glauben, ja, und jetzt ist die Frage, was sollen sie machen? Sie wollen heiraten, aber sie können nicht sofort heiraten. Das dauert noch, bis das alles, also da war viel zu regeln, ja, also die Eheschließung konnte erst 10 Monate später stattfinden. Kannst du die nächste Folie? Genau, nochmal. Das ist das. Was sollen sie jetzt machen, die 10 Monate? Jawohl. Ein Teil ist zu den Eltern zurückgezogen in der Zeit. Ja? Jetzt geht es ja auch ein Stück weit um den Ruf, ja, auch nach außen. Ja? Und ihnen war klar, wir wollen jetzt keine sexuelle Gemeinschaft mehr haben bis zur Eheschließung. Das war den beiden klar, das musste man ihnen gar nicht sagen. Die haben dann gewusst, dass sie sozusagen jetzt in einem unzüchtigen Verhältnis leben, das Gott nicht wohlgefallen hat. Genau. Und sie sind wirklich auseinandergegangen, also natürlich ihre Beziehung gepflegt, Hochzeit vorbereitet, aber keine sexuelle Gemeinschaft und nach außen hin das sozusagen auch sichtbar gemacht. Ein Ältester und ich begleiten aber gerade auch ein Pärchen, die wenig Geld haben und wo es diesen, ja, sag ich mal, es einfach nicht möglich ist, jetzt, die haben nach Wohnung gesucht, jeder, die haben nicht die finanziellen Mittel, aber die sagen uns beiden, und wir vertrauen ihnen, die wollen heiraten, aber sie leben jetzt innerhalb der Wohnung halt tatsächlich getrennt. Ja. Es ist nicht optimal, aber ich bin dankbar, dass ein Ältester unserer Gemeinde da jetzt auch keinen Stein wirft. Ja, er hat ja vor Gott die Hauptverantwortung, und wir begleiten dieses Pärchen miteinander, und sie versichern uns, ja, dass sie das selber nicht wollen und jetzt eben diese nächsten Schritte eben ja gehen wollen, Eheschließung, aber eben jetzt nirgends hinziehen können, weil es einfach nicht, sie haben nicht die finanziellen Mittel. Ja, genau. Okay, gut. Gibt es dazu noch eine Frage? Eine Ergänzung?
Ich habe eine Frage.
Bitte. Das weiß ich nicht mehr ganz genau. Die sind bei einer Evangelisation beide zum Glauben gekommen, aber ich kann es nicht mehr mit hundertprozentiger Gewissheit wiedergeben, aber ich glaube, sie sind selber drauf gekommen. Ja. Ihnen war klar, dass, vielleicht ist das sogar in der Predigt vorgekommen, das weiß ich nicht mehr, aber es war Ihnen schon klar. Auf jeden Fall haben Sie sich nie dagegen gesperrt. Ja, auch wenn Sie es jetzt vielleicht durch Beratung gehört haben, aber Sie waren voll damit einverstanden. Sie haben das voll akzeptiert. Ja. Und waren eben bereit, da war es möglich, dass einer zu den Eltern gezogen ist, ja, bis sie dann eben bis zur Eheschließung. Das war ihnen aber persönlich dann auch ganz wichtig, auch in dieser Phase zur Ehre Gottes zu leben. Mhm. Gut, dann gehen wir zum nächsten Punkt, Scheidung und Wiederheirat. Da möchte ich einfach nur einige grundlegende Dinge erstmal weitergeben, und dann habe ich ja auf dieses Buch verwiesen. Erste Folie. In Römer 7, 2 und 3 wird gezeigt, dass die Ehe unauflöslich ist zu Lebzeiten des Partners. Eine Frau ist gebunden, solange ihr Mann lebt. Wenn er aber entschlafen ist, ist sie frei zu heiraten, wen sie will. Nur wieder im Herrn muss es geschehen. Wieder, es kommt nur ein Gläubiger in Frage. Dann grundsätzliches Scheidungsgebot gläubiger Ehepaare. Der Verheirateten aber gebiete nicht ich, sondern der Herr, dass eine Frau sich nicht vom Mann scheiden lassen soll und dass ein Mann seine Frau nicht entlasse. Biblische Konsequenzen, wenn man sich doch geschieden hat, heißt es, wenn aber doch geschieden, bleibe sie unverheiratet oder versöhne sich. Dann grundsätzliche Erhaltung der Ehe mit dem Ungläubigen. Wenn einer in der Ehe zum Glauben kommt, heißt das jetzt nicht, dass die Ehe aufgelöst werden soll. Aber wenn der Ungläubige absolut nicht bleiben will, dann heißt das, dass die Frau nicht sklavisch an ihn gebunden ist. Ja? Dann heißt nicht, sie muss ihn bitten, ja, bei ihr zu bleiben. Wenn er sagt, du bist jetzt fromm geworden, ich will mit dir nicht mehr leben, dann kann sie dem zustimmen. Ja? Und dann gibt es das weiter? Wiederverheiratsverbot im Markus- und Lukas-Evangelium. Da steht eben, wer seine Frau entlässt und eine andere heiratet, begeht Ehebruch gegen sie. Und dann haben wir die Ausnahmeklausel, Scheidungserlaubnis und Wiederheiratsverbot im Matthäus-Evangelium, aber dann eben auch die Wiederheiratserlaubnis. Und da sind sich die Ausleger eben nicht einig. Ja? Die einen sagen, nein, es gibt grundsätzlich keine Wiederheiratserlaubnis, und die anderen sagen, ja. Aber versteht schon mal, in dem ganzen Kontext bleibt nur ein ganz minimaler Prozentsatz übrig, der überhaupt für Wiederheirat in Frage kommt, ja? Bei Ehebruch. Ja? Und ihr Lieben, warum sage ich das? Wie gesagt, da bin ich dann so dafür, dass man all die Bibelstellen selber studiert, ja, und dann sagt, Herr, ich entscheide vor dir so oder so. Ja. Und natürlich gibt es auch die Möglichkeit, haben wir auch gehabt in Mannheim, dass ein Pärchen, ein Ehepaar in die Gemeinde gekommen, und die haben sich erst später dann mit der Lehre intensiv auseinandergesetzt und haben da dann erkannt, oh, das war doch nicht der Wille Gottes, sie haben Buße getan und dann war alles okay. Ja. Aber wie gesagt, da sind sich wirklich begnadigte Lehrer, sind sich in dem Punkt, wenn es um Ehebruch geht, nicht einig. Und das muss man dann auch so abgeben und sagen, okay, ihr steht vor dem Herrn und ihr müsst dann einfach vor dem Herrn entscheiden. Natürlich ist das auch von Gemeinde zu Gemeinde unterschiedlich. Haben wir auch den Fall in einer Gemeinde, die akzeptiert das nicht. In der anderen sagt, es ist eure Entscheidung. Ja, wir nehmen das dann so an. Ja, also da gibt es dann viele unterschiedliche Möglichkeiten. Man muss es auf jeden Fall mit den Ältesten besprechen. Genau, also ich gehe da jetzt nicht näher drauf ein, aber wichtig ist einfach, grundsätzlich geht es uns darum, eine Ehe zu erhalten, ja, und nicht zu gucken, was passiert, wenn ich geschieden bin. Grundsätzlich wollen wir uns in der Eheseelsorge dafür einsetzen, dass die Ehe erhalten bleibt, denn die Leidtragenden sind immer die Kinder. Ja? Und wie gesagt, ich habe da Scheidungskinder befragt und der Schmerz bis hin zu psychischen Erkrankungen. Ja? Und, aber das will ich auch erwähnen, Gott hasst Scheidung, aber er hasst auch Gewalttat. Ja? Und wenn ich an manche Situationen denke, was Kinder und auch die Ehefrau für einen Missbrauch daheim erlebt hat, emotionalen Missbrauch, sexuellen Missbrauch, körperlichen Missbrauch. Ja, und wenn dann der Seelsorger kommt, ja, du musst aber da schön aushalten, bis du verreckst, ja, dann ist das sicher auch kein biblischer Rat. Ja, und genau auf diese Spannung gehe ich eben auch ein. Was ist, wenn Gewalttat in der Ehe, in der Familie passiert, ist man dann trotzdem verurteilt? Ja, nein, Gott hasst auch Gewalttat, ja. Aber nicht bitte, 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 nicht leichtfertig raten, zur Scheidung raten. Lieber dann auch erst, wenn überhaupt, zur Trennung raten. Aber man muss auch wissen, nach einer Trennungsphase ist es oft schwerer, wieder zusammenzukommen. Aber ich denke da auch an eine Frau. Der Mann war sehr pornografiesüchtig. Sie kam zu mir und gesagt, ich kann nicht mehr. Mein Mann begeht fast täglich Ehebruch, halt virtuellen Ehebruch, ja. Und dann mache ich immer Folgendes, ich arbeite so gern mit Kreisen und Sonnenmodellen und dann haben wir gesagt, so, jetzt schreiben wir mal alles auf, was fürs Bleiben spricht und alles, was fürs Gehen spricht. Und dann war es tatsächlich so, dass ein Argument bei vielen fürs Bleiben gesprochen hat. Also wie gesagt, das ist ja grauenhaft, wenn der Mann pornografiesüchtig ist. Was ist das für eine Frau schlimm? Ja? Und dann hat sie gesagt, okay, ich gebe ihm noch eine Chance. Also sie hat alles mit berücksichtigt, das Umfeld, die Familie und alles. Und ein Jahr später kommt sie und sagt, Silvia, ich bin so froh, dass ich ihm noch mal eine Chance gegeben habe. Er ist ganz frei und wir führen heute eine glückliche Ehe. Ist nicht immer so. Aber ich war so dankbar, dass sie so nüchtern dran gegangen ist und wirklich alles berücksichtigt hat, auch die Folgen für die Kinder. Und ich sag mal, nicht nur den persönlichen großen Schmerz. Ja, und eine andere Person, die war mit einem Alkoholiker verheiratet, er war lieb zu ihr, aber es ist auch nicht angenehm, mit einem Alkoholiker verheiratet zu sein, viele, viele Jahre. Er war nicht gläubig, sie hat durchgehalten, wirklich durchgehalten und am Sterbebett hat er ihr gedankt für ihre Liebe und hat sich bekehrt. Es ist eine Leberzirrhose gestorben, ja, und sie hat einfach in Treue ausgeharrt, ja. Und das ist wichtig, ihr Lieben. Ich habe da drin Beispiele, warum ich in der Ehe mit einem Narzissten aushalte, warum ich in der Ehe mit einem Ungläubigen aushalte und warum ich in der Ehe mit einem Alkoholiker aushalte. Und versteht ihr, da sind wir wieder bei unseren Zielen. Gott nimmt mir nicht immer alle Lasten weg. Er will in der Situation mich gebrauchen und verherrlichen. Und der ungläubige Mann soll ja gewonnen werden. Ja? Und das kann auch ein Leidensweg für die Frau bedeuten. Und natürlich, ihr versteht differenzieren, wenn sie viel Gewalt erleidet. Auch das ist falsch, aber da wäre ich jetzt eigentlich beim Buch Verletzungen. Auch das ist falsch, wenn die Kinder einen Hass auf die Mutter bekommen, weil sie sich von dem gewalttätigen Vater und Ehemann nicht trennt. Und dann verliert sie auch die Kinder. Aber versteht ihr, das ist oft sehr schwer, da eine pauschale Lösung zu finden. Und ich, einer Frau, wo das Kind, das eine ist von auch, da hat der Vater die Kinder von Fernseher gesetzt, dass sie Pornofilme anschauen. Ja? Die Tochter ist lesbisch geworden und der Sohn ist auch irgendwie ganz abgekippt. Ja, und heute machen die Kinder der Mutter den Vorwurf, dass sie sie da nicht rausgezogen hat. Versteht ihr? Aber diese dramatischen Beispiele kommen nicht so häufig vor. Vielmehr sind es tatsächlich so diese zwischenmenschlichen Konflikte. Und ich darf euch zur Ermutigung sagen, das Beispiel möchte ich an der Stelle noch, mit dem will ich abschließen. Kommt auch ein Ehepaar zu mir, streiten. Sie wirft daheim das Porzellan und immerfort Streit. Und sie kommen und ich bin hundertprozentig überzeugt, ihr Lieben, wenn Ehepaare miteinander beten, dann kann Gott Wunder wirken. Ja, wenn beide gläubig sind. Aber es werden ja oft gläubige Ehen geschehen. Ja. Und dann waren die da bei mir und streiten Vorwürfe hin und her. Ich sage, Herr, was mache ich denn jetzt? Ich sage, so, wir knien nieder und beten. Er hat sich gewunden. Ich kann nicht. Ich sage, doch, ich mache jetzt nicht weiter, bis wir gebetet haben. Und ich wirklich, das war so ein Kampf. Ich weiß nicht, wie lange der gegangen ist. Und dann sind wir auf die Knie und beide haben gebetet. Und boah, und dann sind sie sich in den Armen gelegen. Das war noch ein Weg. Aber mein Rat war, jedes Mal, wenn sich ein Konflikt anbahnt, muss einer von euch beiden schneller sein, zu sagen, komm, wir gehen auf die Knie und beten. Heute sind sie Gemeindegründer irgendwo und führen eine glückliche Ehe. Ja? Versteht ihr? Wir haben so viele Möglichkeiten, eine Ehe zu retten mit geistlichen Mitteln. Und an der Stelle möchte ich euch, ich weiß nicht, ob ihr schon von André Töfs gehört habt in Köln-Ost, so ein wunderbarer Vortrag über die geistliche Gemeinschaft in der Ehe da, November bei diesem Event, einem großen Event. Hört euch als Ehepaare diesen Vortrag an. Ich bin davon überzeugt, wenn Jesus ins Zentrum einer Ehe kommt, auf dem Thron sitzt, und man die geistliche Gemeinschaft pflegt, kann man alle Probleme miteinander bewältigen. Ja. Gut, jetzt habe ich schon fast einen Ehevortrag gehalten. Aber versteht ihr, wir wollen die Ehen retten. Scheidung, und das ist das Letzte. Aber manchmal muss es auch sein, gerade wenn Missbrauch da ist. Ja. Aber glaubt ja nicht, ich begleite eine Frau, die wirklich mit einem Narzissten verheiratet ist, ist ganz schlimm. Und der Mann spürt jetzt, dass ich hinter der Frau stehe und sie schütze. Jetzt kann er nicht mehr ganz so. Aber, wo wollte ich jetzt hin? Ja, aber sie hat gesagt, ich werde mich nicht trennen, weil ich ganz genau weiß, der wird mich nie in Ruhe lassen. Ich habe das Martyrium auch nach der Trennung. Und bei einer anderen Frau erlebe ich das. Er lässt sie nicht in Ruhe. Ja, er lässt sie nicht in Ruhe. Also auch das muss man einkalkulieren, dass auch nach der Trennung kann das Leiden auch weitergehen. Ja? So, aber jetzt ist genug, was den Fall angeht. Haben wir die Fallbeispiele? Wer hat 6, 7? Also da geht es darum, Ute hat sich, ne, warte mal, wo waren wir da? 4 sind wir, genau. Ein Ehepaar kommt in die Gemeinde und wie gesagt, sie hat einen geschiedenen Mann geheiratet, ihm war dann klar, dass das nicht nach guter Lehre, dann eben, also nach den Erkenntnissen, die sie dann gewonnen haben, und haben Buße getan und sind aktive Gemeindeglieder. Oder eine Frau, die mit 3 Kindern zurückbleibt. Das ist auch ganz wichtig, ihr Lieben. Wenn wir das ist mein Anliegen, wenn wir eine geschiedene Frau in der Gemeinde haben, dann braucht die Unterstützung von der ganzen Gemeinde. Ja? Dann brauchen die Kinder auch mal einen Bruder, der sich um die Kinder kümmert, mal mit den Kindern was unternimmt. Ja? Dass sie wirklich in der Großfamilie aufgehoben sind. Das habe ich alles in dem Buch beschrieben, auch die Verantwortung der Gemeinde an geschiedenen Frauen und alleinerziehenden Müttern. Das ist Seelsorge. Ich weiß nicht, wo wir heute schon gehabt haben. Das ist alles Seelsorge. Sich auch praktisch dann kümmern. Das Auto reparieren oder mit den Finanzen, mit den Papieren unterstützen und so weiter. Alleinerziehende brauchen die Gemeinde, die Unterstützung der Gemeinde. Ja. Ja, und dann ist der Fall, dass praktisch die Frau in der Ehe zum Glauben kommt und er will unbedingt die Scheidung einreichen und die Scheidung wurde vollzogen. Sie hat versucht, ihn trotzdem noch zu gewinnen. Es ging nicht, er hat sie scheiden lassen. Aber diese Frau hat gesagt, sie hat erkannt, dass für sie keine Wiederheirat in Frage kommt. Ja, gehen wir weiter zur Ehefrau, die biblische Stellung der Ehefrau. Ihr lieben Ehefrauen, ihr habt heute keinen leichten Stand. Die Welt diktiert uns ein ganz anderes Frauenbild, als es in der Bibel uns vorgezeichnet wird. Ihr Lieben, aber ich bin nicht grundsätzlich gegen die Emanzipationsbewegung. Die Emanzipationsbewegung hat den Frauen auch viele Vorteile gebracht, dass sie für die gleiche Arbeit zum Beispiel das gleiche Geld bekommen. Das ist in Ordnung, ja? Aber wie gesagt, es ist, wenn du heute noch davon sprichst, dass sich eine Frau der Führung des Mannes unterordnen soll, dann wirst du ausgelacht, dann wirst du sagen, das ist mittelalterlich. Ich habe mal da war ich noch in Österreich, hatte ich eine Radiosendung und wurde dazu gefragt zur Unterordnung und habe dann die biblischen Prinzipien in diesem kurzen Interview genannt und die Moderatorin hat dann dieses Interview beendet. Das war ein Blick zurück ins Mittelalter. Ja, das war ein Blick zurück ins Mittelalter. Schaut, ihr Lieben, Gott hat aber diese Hauptstruktur angeordnet. Der Mann ist das Haupt der Frau. Ja? Und das heißt aber nicht, dass die Frau weniger wert ist. Jesus hat sich auch dem Vater untergeordnet und ist trotzdem gleich wert. Ja? Und es ist so wichtig, ihr Lieben, dass wir diese Hauptstruktur als Frauen akzeptieren. Was ist denn das? Mir hilft manchmal, wenn ich das Gegenteil mir vor Augen male. Was ist denn das Gegenteil von Unterordnung?
Herrschen.
Ja, herrschen.
Hochmut.
Hochmut.
Es soll irgendwie, dass am Ende man doch das macht, was ich will.
Genau, aha. Ja, eigenmächtig handeln, das Gegenteil von Unterordnung ist Autonomie und Rebellion. Ja, Autonomie, unabhängig handeln, ich lebe mein Leben in der Ehe, egal was du willst, und sich sogar eben auflehnen gegen die Führung des Mannes. Das ist das Gegenteil von Unterordnung. Aber bitte denk daran, Unterordnung hat nichts mit Minderwertigkeit zu tun. Und es gibt auch keine Unterordnung um jeden Preis. Für jede dieser Hauptstrukturen. Wir haben hier dieses Prinzip der Unterordnung: Frau, Mann, Kinder, Eltern, Angestellter, Chef, Staatsbürger, Staat, Gemeindeglieder und Älteste. Jetzt musst du schauen, wo du bist, gell? Biblische Lehre. Genau, wir haben das schon. Mach mal weiter, ja. Genau, die biblische Lehre, gehst nochmal kurz zurück. Die Erschaffung und Bestimmung der Frau, ja, sie ist von Gott als Gehilfin geschaffen und Gott hat eben den Mann als Haupt der Frau eingesetzt. Guck mal, die vielen Bibelstellen und genau. Unterordnung nochmal heißt nicht Minderwertigkeit. Und ich halte es in unserer Ehe so, wenn Entscheidungen anstehen, ich sage meinem Mann meine Einwände. Unterordnung hat nichts mit Schweigen und Passivität zu tun. Aber wenn, und was ich auch mache, ist, ich sage, Herzle, wenn du mir vergewissern kannst, dass du die Entscheidung aus dem Gebet heraus getroffen hast, vor dem Herrn, dann heißt für mich immer, Sarah zog mit. Versteht ihr? Wenn ich weiß, diese Entscheidung ist nicht eine spontane Laune und mal so schnell zack, zack, ja, sondern ich weiß, er hat... Da geht es jetzt nicht um kleine Entscheidungen, ob wir jetzt mal da einen Ausflug hinmachen oder das Auto kaufen, sondern größere Entscheidungen wie Umzug oder irgendeine ganz neue Aufgabe. Ja? Dann ist es mir wichtig, ich will meinem Mann ganz vertrauen und mich auch unterordnen, wenn ich weiß, er hat die Entscheidung vor dem Herrn getroffen. Und da nagel ich ihn aber auch fest. Ja, das darf ich. Ich darf sagen, bitte, wenn ich weiß, du hast das im Gebet vor dem Herrn geprüft und hast auch meine Bedenken mit einkalkuliert. Ich bin ja viel ängstlicher als mein Mann. Mein Mann ist so ein Glaubensmutiger immer gewesen und ich bin immer so eher, ach, meine Sicherheiten und alles. Aber ich muss sagen, wir sind jetzt über 36 Jahre verheiratet und ich bin dem Herrn so dankbar, dass ich mich nie gesperrt habe, wenn mein Mann einen Weg eingeschlagen hat, wo ich erst mal gedacht habe, was wird daraus, ja. Genau, aber wie gesagt, Unterordnung hat nicht um jeden Preis. Wenn der Mann von mir etwas fordert, was den Geboten Gottes widerspricht, eine Abtreibung, Steuererklärung falsch ausfüllen und so weiter, dann muss ich sagen, du weißt, ich liebe dich, aber da kann ich nicht mit. Da muss ich Gott mehr gehorchen. Wo hätte eine Frau in der Gemeinde, in der Bibel ihre Rolle besser wahrnehmen sollen, als sie es tat? Wer fällt euch da ein? Genau, Ananias und Sapphira. Mhm. Sapphira, aber beide wären wahrscheinlich am Leben geblieben, wenn Sapphira sich nicht mit der Heuchelei ihres Mannes eins gemacht hätte. Ja? Da hat sie versagt. Da hätte sie sagen sollen, lieber Ananias, bitte lass uns nicht den Weg gehen. Lass uns ehrlich sein. Wir behalten den Teil des Geldes für uns und den Rest geben wir. Aber nicht heucheln und so tun, als so geistlicher wirken scheinen, als man tatsächlich ist. Genau. Aber ihr Lieben, denkt dran, die Welt, muss ich jetzt mal sagen, das Weltsystem macht es heute einer gläubigen Frau nicht leicht. Ja? Diese von Gott her, die Stellung, die Gott ihr zuspricht oder zuordnet, dann wirklich auch zu bejahen, ja. Was, das lässt du dir gefallen, dass dein Mann das und das von dir möchte? Wer bist du denn? Das würde ich mir nie gefallen lassen. Und das sind ganz normale Entscheidungen, da geht es gar nicht. Aber wenn man sagt, also ich hätte es jetzt anders gemacht, aber ich mache das meinem Mann zuliebe so, ja, versteht ihr? Da muss man gegen den Strom schwimmen. Und das ist wichtig. Und auch bitte stärkt euch da als Frauen gegenseitig in den biblischen Bahnen, eure Rolle auszufüllen. Genau. Die Beispiele dazu, gibt es noch eine Ergänzung? Beispiel 8. 8? Ja, war nur 8. Ja, biblischer Gott schützt mit der Rollenverteilung eine funktionierende Partnerbeziehung, grundsätzliche Unterordnung der Ehefrau unter die Führungsrolle des Mannes. Ihr habt deswegen den Schirm gezeichnet, weil unter den Schutzschirm des Mannes stellen, bringt ja Geborgenheit. Das Wort herrschen ist gefallen. Ich kann mich nicht unter jemanden bergen, über den ich herrsche. Das schließt sich ja gegenseitig aus. Ja? Und Gott hat ja dem Mann die Verantwortung gegeben, für seine Frau zu sorgen, sie geistlich, seelisch, leiblich zu schützen, zu führen. Ja? Und wenn ich so geliebt werde vom Mann, dann ist es ja nicht schwer, unter seinem Schutzschirm zu stehen, oder? Und trotzdem, auch das will ich sagen, auch da bin ich, sage ich mal, das finde ich nicht. Auch in einer Ehe gibt es ein Stärke-Schwäche-Profil und ein Mann kann sehr wohl an die Frau Aufgaben delegieren, wo er Schwachstellen hat. Auch die sogenannten männlichen Aufgaben. Wenn der Mann gar kein Praktiker ist und die Frau kann überall reinbohren und so weiter, ja, dann wird man nicht vom Mann verlangen, dass er das macht, wenn die Frau das so gut kann. Versteht ihr? Aber das ist delegierte Autorität. Oder du bist für den Bereich zuständig, ich bin für den. Das ist alles gut und sinnvoll und hilft für ein harmonisches Zusammenleben. Also nicht meinen, man ist dadurch eingeschränkt. Man soll sich entfalten können. Aber vor Gott hat die letzte Verantwortung für die Führung der Ehe und Familie der Mann. Im Römerbrief heißt, die Sünde kam durch Adam in die Welt. Er hatte die Verantwortung. Steht nicht, es steht zwar an einer anderen Stelle, Eva hat von der Frucht genommen, aber wenn es um die Stellung geht, Adam hatte als Haupt die Verantwortung. Deswegen steht, durch Adam kam die Sünde in die Welt. Beide haben versagt. Sie in der Rolle der Gehilfin und er in seiner Rolle als Haupt. Die biblische Berufung der Mutter. Ja, und jetzt wird es noch extremer. Ihr Lieben, bitte, 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 habt keine Scheu, Und das ist auch gegen den Strom zu schwimmen. Das ist alles, gehört alles in den Bereich der Seelsorge. Fühlt euch nicht minderwertig, wenn ihr euch wirklich der Kindererziehung verschrieben habt. Fühlt euch nicht minderwertig, wenn ihr kein, was weiß ich, für eine Tätigkeit außerhalb des Hauses vorweisen könnt. Ich finde in der Bibel kein Verbot von Berufstätigkeit einer Mutter. Finde ich nicht. Die Sprüche Frau 31 war berufstätig, Priscilla und Aquila haben zusammen als Zeltmacher gedient. Aber Gott ist gegen biblische Prioritäten. Ja? Ich muss die Prioritätenreihenfolge einhalten. Und ich muss mir bewusst sein, welche Ziele Gott mit einer Mutter hat. Ja, gehen wir mal weiter. Und da komme ich in dieses Spannungsfeld. Was hat Vorrang? Eine Frau soll zu einer geistlichen Mutter in Christus heranreifen. Das ist wichtig. Wenn ich dazu gar keinen Raum habe, weil ich so vereinnahmt bin mit x Aktivitäten, das muss nicht unbedingt im Beruf sein. Ja, wie soll sie denn reifen als Mutter, wenn sie keine Zeit hat für die Gemeinschaft, Pflege mit, durch Wort und Gebet? Sie soll dann auch jüngere Mütter biblische Prioritäten lehren. Ja, eins weiter. Sie soll jüngeren Frauen sagen, dass sie ihre Ehemänner lieben sollen, ihre Kinder lieben und den Haushalt führen. Ja, wie soll sie das, wenn sie das selber nicht tut? Gott ist das Sein immer wichtiger als das Tun. Ja, also, dass ich zuerst selber wieder geistlich reife und meine Rolle wirklich von Herzen bejahe. Und das kann ich dann auch wieder weitergeben. Und Haushalt führen, ihr Lieben. Ich musste auch mal einem Ehepaar, die Frau ist sowas von chaotisch und der Ehesegen liegt immer irgendwie schief, weil daheim Chaos ist. Aber die haben genug Geld. Und in Sprüche 31, die hatte Mägde. Das heißt nicht, dass man nicht auch eine Putzfrau haben kann. Aber sie ist trotzdem für den Haushalt verantwortlich. Ja? Sie kann ja Hilfen suchen oder holen. Aber versteht ihr, das ist die Reihenfolge. Zuerst Gott und dann den Mann lieben, die Kinder lieben und dann gucken, dass es daheim funktioniert. Das sind die biblischen Prioritäten. Ja? Und in Gottes Augen hat die Mutterschaft so einen hohen Wert. Und dann hängt es auch von unserem persönlichen Energielevel ab. Meine Freundin, die hat 4 Kinder großgezogen, das ist so eine Powerfrau. Ja, die konnte nebenher noch einen Minijob machen. Hätte ich nie können. Ja. Ich war froh, dass ich meine 2 großgekriegt habe. Ja. Und die haben mich oft schwach erlebt. Ja. Und schaut, ihr Lebensprogramm soll viele Liebestaten beinhalten. Wenn wir nach biblischen Lebenszielen leben, werden wir so ein reich erfülltes Leben haben, ob im Beruf oder ohne. Aber mein Wert hängt nicht an meiner Berufstätigkeit. Aber das will uns die Welt einreden. Du bist nur wertvoll, wenn du im Beruf stehst. Und da muss unsere Identität in Christus wieder gestärkt werden, dass ich sagen kann, ja, mein Leben ist so wertvoll, ob ich jetzt da draußen bin oder drin. Ja, mein Leben hängt davon nicht ab. Das ist ganz, ganz wichtig. Und wir haben so viele Möglichkeiten, anderen Menschen Gutes zu tun. Und das ist so ein riesengroßes Betätigungsfeld. Und da fehlen in der Gemeinde oft die Frauen, die Zeit haben. Keiner hat Zeit, sich um die Kranken zu kümmern, um die Schwachen, sie zu begleiten. Ja? Natürlich ist das nicht nur Aufgabe der Mütter. Ja? Aber darin soll jede gläubige Frau hinwachsen. Dann sie soll ihre Gaben zur vollen Entfaltung bringen. Wunderbar. Und sie soll eine Zeugin Jesu in ihrem Umfeld sein. Du als Mutter erreichst mit deinen kleinen Kindern Frauen, die andere eben nicht erreichen. Mit einer Krabbelgruppe, Kinderschwimmen und Kindergarten. Da erreichst du Mütter, die du zu Jesus führen kannst, die andere nicht erreichen. Und wenn du deinen Arbeitsplatz als Missionsfeld siehst, das ist auch gut. Aber bitte, bitte schau, dass du nach Prioritäten lebst. Ganz wichtig. Ja, dein Leben soll Ewigkeitswert haben. Und deswegen ist ganz wichtig, dass du dich mit deinem Mann besprichst. Ja, und ganz wichtig, wenn er dagegen ist, dass du zu viel außer Haus bist. Auch das hat wieder mit Unterordnung zu tun. Ja. Und vielleicht müsst ihr auch euch mal Gedanken machen, ich habe mir das mal aufgeschrieben, nächste Folie, was denn von der Bibel her überhaupt der Sinn und Zweck der Berufstätigkeit ist. Guck, ihr könnt das jetzt alles ganz schnell lesen. Das sind alles die Bibelstellen dazu. Wir haben manchmal eine andere Vorstellung, die uns die Welt vorgaukeln will, weil sie ihren Wert aus unserer Stellung in der Gesellschaft bezieht. Nicht schlecht, ist nichts Verkehrtes, ist nichts Sündiges. Aber wenn es gegen die biblischen Prioritäten geht, wird es verkehrt. Wenn ich nur noch eine gehetzte Mutter bin, die nur schauen muss, ja, dass das Rädchen irgendwie läuft, ja, und ein Kind darf sie nicht stören, weil jetzt hat sie schon wieder einen Termin und muss das und das und das, ihr Lieben, dann kann zwar nach außen hin alles so ablaufen, aber ich weiß nicht, ob du dann ja, deine Kinder für Jesus gewinnen kannst. Ich musste mir, wo die Kinder klein waren, ich war ja nicht berufstätig, aber ich war sehr im Dienst eingespannt. Einmal kam die Amelie auch, weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, in Mannheim, hat sie auch gesagt, für alle anderen hast du Zeit, aber für mich hast du keine Zeit. Da sind mir die Tränen gekommen. Ja? Und ich dachte, boah, da muss ich auch im christlichen Dienst, ja, da muss ich irgendwie Prioritäten, müssen sich verändern. Das geht nicht. Natürlich hat man alle immer mal so Stoßzeiten, wo mal mehr ist. Aber wenn das dein Kind sagt, für alle anderen hast du Zeit, für mich nicht, dann ist das für dich Brief und Siegel, dass da was in deinen Prioritäten nicht stimmt. Hab den Mut, mal dein Kind, auch deinen Teenie, zu fragen, bist du zufrieden mit unserem Familienleben? Fehlt dir etwas? Würdest du dir was anderes wünschen? Hab den Mut, mal Pizza essen zu gehen und diese Fragen zu stellen. Lasst euch auch von euren Kindern korrigieren. Das habe ich auch heute gelesen. Jonathan hat seinen Vater korrigiert, den Saul. Er sagt, der David ist so ein guter Arbeiter, so ein guter Diener und du willst ihn verfolgen. Und dann sagt Saul, in dem Moment sagt er, Jonathan, du hast recht. Und hörte auf die Stimme seines Sohnes. Also, auch Kinder sollten uns auch mal ein Korrektiv sein können. Und meine Tochter war mir schon oft ein wertvolles Korrektiv. Ja, mein Sohn auch. Das ist wichtig. Nicht denken, ach, wir stehen da oben und unsere Kinder haben uns gar nichts zu sagen. Frag deine Kinder, ob sie den Eindruck haben, dass du dein Leben nach biblischen Prioritäten führst. Ja. Aber ihr versteht, wir müssen uns von dem Weltgeist freischwimmen. Komm dir nicht minderwertig vor, wenn du Zeit mit deinen Kindern verbringst. Und das kann man eben nicht mit der Stoppuhr messen. Ich habe das gelernt im Teenageralter, wenn die Amelie kam und ich war am PC. Ich wusste, jetzt muss ich alles stehen und liegen lassen, weil das, was sie mir jetzt erzählen will, wird sie mir nicht mehr erzählen, wenn ich sage, erst in einer Stunde oder zwei. Und wir meinen immer, die kleinen Kinder brauchen uns. Die brauchen uns viel mehr körperlich. Aber Beziehungspflege muss in der Teenagerzeit laufen und das kostet Zeit. Versteht ihr? Deswegen kann ich nicht alles so ratatatata nach Stunden messen. Beziehungen kann man nicht nach Stunden planen und organisieren. Oh, ich verliere mich. Ich schließe den Punkt ab, wenn Mütter ihre Berufe als Sekretärinnen, Ingenieure, vielleicht machst du noch die nächste Folie, das sind selbst Fragen zur Selbstprüfung. Und ich lese in der Zeit das Zitat. Wenn Mütter ihre Berufe als Sekretärinnen, Ingenieure, Verkäuferinnen oder Ärztinnen aufgeben, werden andere Menschen ihren Platz einnehmen und die Welt wird reibungslos weitergehen wie zuvor. Das Geschäftsleben wird seinen gewohnten Lauf nehmen, nicht aber der Haushalt. Wir sind die ausgewählten Menschen, deren Hände die Haushalte des Landes anvertraut sind. Wenn wir diese Arbeit aufgeben, wird die Welt nicht weitergehen wie bisher. Sie beginnt zu schwanken und verliert die Orientierung. Wir, Hausfrauen und Mütter, sind unentbehrlich. Das ist Selbstbewusstsein, gesundes. Ja. Gott schützt die Familie und gibt, nächste Folie, Gott schützt die Familie und gibt Anleitung für ein Leben mit Ewigkeitswert. Christusverherrlichung und Dienst der Mutter zuerst in der eigenen Familie. Da habt ihr das Beispiel gehabt, 9 und 10. wie eine Mutter ganz gestresst war und sie für die Ehebeziehung überhaupt keine Zeit mehr hatten. Und da hat sie einfach verstanden, ja, sie muss irgendwo streichen, und sie hat dann eben beim Beruf gestrichen, um daheim entspannter zu sein. Ja, 10 Minuten Gemeindezucht. Ich weiß nicht, ob es in dieser Gemeinde auch so gelehrt wird, dass Gemeindezucht biblisch ist. Wir haben hier gleich nächste Folie. Wir haben hier die Anlässe für Gemeindezucht aus der Heiligen Schrift. Reicht uns jetzt nicht, ich muss jetzt echt schnell vorangehen. Ihr könnt das kurz mal lesen, was alles dazugehört. Und ja, weiter, nochmal ein paar dazu. Diese Anlässe führen dann zur Gemeindezucht, wenn der Betroffene nicht Buße tut. Also nicht die Sünde selbst ist der Anlass zur Gemeindezucht, sondern wenn ich darauf angesprochen werde, wenn ich zurechtgewiesen werde und es nicht bejahe, wenn ich nicht dem Urteil der Schrift Recht gebe, dann steht Gemeindezucht an. Und vor allem ist natürlich Gemeindezucht ein Prozess. Aber wie gesagt, ihr lieben Frauen, bitte unterstützt darin eure Ältesten. Wenn sie nach langen Prüfungszeiten erkannt haben, diese Person müssen wir ausschließen, dann fangt nicht hinten herum an, eine Gruppe um euch zu scharen, die gegen diesen Entschluss rebelliert. Dann habt ihr eure Ältesten eben nicht unterstützt. Das heißt aber nicht, dass ihr nicht mit euren Fragen auch direkt zu einem Ältesten hingeht und sagt, bitte erklär mir nochmal. Ich komme einfach mit der Entscheidung von euch nicht klar. Bitte hilf mir, dass ich euch besser verstehen kann. Ja, das ist der richtige Weg. Aber Gemeindezucht hat immer das Ziel, den Menschen wieder, den Gläubigen wieder herzustellen. Es soll aber auch den Ruf des Evangeliums vor den Ungläubigen schützen. Es soll auch vor Ansteckungsgefahr schützen. Ja, ich sag mal, wenn wir das sagen, ja, das sind ein junges Mädchen und leben zusammen, und dann passiert von der Gemeinde aus gar nichts. Die Hirten lassen das laufen, ja, dann sagen die Nächsten, ja, guck mal, bei denen geht das, dann machen wir das auch. Das ist dann dieser Sauerteig, der sich multipliziert. Und Gott möchte das aber nicht. Also die Ansteckungsgefahr der Sünde und die Vorgehensweise, damit müssen wir uns jetzt nicht auseinandersetzen, weil das ist ja vorrangig die Aufgabe der Ältesten, welche Schritte dazu gehen sind. Aber wir kommen schon zum Prinzip, Gott schützt die Heiligkeit der Gemeinde, und es ist die Pflicht der Ortsgemeinde, nach Gottes Willen Gemeindezucht zu üben. Ja, wir mussten das auch erleben, dass ein Mann nach der Scheidung einer Frau eben, dass da zwei zusammengezogen sind. Die Frau wurde ermahnt, es ist Zeit verstrichen, sie wollte aber dem Wort Gottes nicht gehorchen, ja, und dann wollte nicht Buße tun, ja, und dann musste sie ausgeschlossen werden. Ja. Und Ausschluss bedeutet dann eben tatsächlich, keine Gemeinschaft mit der Person zu pflegen, wenn sie eben nicht Buße tut. Wir kommen zum nächsten. Das biblische Prinzip der Absonderung. Geh hinaus, geht hinaus. Was meine ich damit? Ja, da ist auch die Stelle aus 2. Korinther 6. Hab keinen Teil mit den Ungläubigen. Ja, was hat Christus mit Belial zu tun? Gott, habt ihr das wirklich schon mal verinnerlicht, dass Gott auch die Vereinigung mit dem Namenschristentum nicht möchte? Wir müssen in der Bibel daheim sein. Gott verbietet die Vermischung mit Ungläubigen. Er verbietet die Vereinigung mit dem Namenschristen. Menschen, die eine Form der Gottseligkeit haben, deren Kraft aber verleugnen, von diesen wende dich ab. Spurgeon sagt, nichts hat die Einheit der wahren Gläubigen so stark gefördert wie der Bruch mit dem Falschen. Trennung von solchen, die fatale, fundamentale Irrtümer gewähren lassen oder das Brot des Lebens den verderbenden Seelen vorenthalten, ist keine Spaltung, sondern nur das, was die Wahrheit, das Gewissen und Gott von allen erwartet, die treu erfunden werden wollen. Sich mit dem Irrtum einzulassen, macht es den besten Menschen unmöglich, gegen sie vorzugehen. Gott verbietet eigentlich, Gott, ich sage nicht eigentlich, Gott verbietet das Bleiben im falschen System. die Hebräerchristen, der ganze Hebräerbrief geht darum, dass sie zum Glauben gekommen sind und dann kam die Verfolgung und dann war der innige Wunsch da, wieder zurück ins Judentum zu gehen, ja, wieder ins alte religiöse System. Und der Hebräerbriefschreiber sagt, lass uns hinausgehen aus dem Lager und seine Schmach tragen. Die Hebräerchristen waren in Gefahr, sich dieser Schmach nicht aussetzen zu wollen, auch der Verfolgung nicht aussetzen zu wollen, wenn sie eben profiliert Jesus nachfolgen. Aber Gott möchte, dass wir religiöse Systeme verlassen, die den Heilsweg nicht klar lehren. Und dazu habe ich jetzt einige falsche Lehren. Der römisch-katholischen Kirche, das reicht uns nicht, wer es überfliegen will. Aber bitte glaub mir, die Kirche lehrt, dass jeder verdammt und verflucht ist, der nicht zu dieser Kirche gehört. Das ist immer, diese ganzen Konzilsbeschlüsse sind ja nicht aufgehoben. Sie lehrt, dass es das Fegefeuer gibt. Sie lehrt, dass die Kirche eben die Mutter aller Kirchen ist. Und das muss ich einfach wissen, ja. Und dass in der Messe ein wirkliches Sühnopfer geschieht, ja. Und dass es Gebete zu den Toten gibt und die Marienverehrung und, ja. Und ich muss wissen, als Katholik mache ich mich letztlich mit dieser Lehre eins, ja. Und da geht es nicht darum, ihr Lieben, Gott ist nicht pragmatisch, hat mein Mann ein Buch geschrieben. Dann zu sagen, naja, aber ich kann ja in dem System dann noch Menschen retten. Bitte, Gott ist der Gehorsam wichtiger. Er wird dir andere Gelegenheiten geben. Ich bringe das Beispiel jetzt von mir, das war nämlich mein Beispiel. Ich war katholische Religionslehrerin, ja, und habe auch, ich war nicht belehrt. Ich habe die Chancen genutzt im Religionsunterricht, ja. Und bin dann inspiziert worden und ich wurde gegangen. Mir wurde es jetzt nicht schwer gemacht. Aber ich war natürlich erstmal schon traurig, weil ich komme auch aus keinem gläubigen Elternhaus. Ja. Und ich hatte die Chancen genutzt. Aber wisst ihr, was Gott gemacht hat? Ich habe dann Schüler im Teenagerkreis bei mir in der Wohnung gesammelt. Schüler. Und eine ist heute Ältestin in Kärnten, Ältestenfrau in Kärnten. Ja, versteht ihr, wenn ich Gehorsamschritte um Jesu Willen tue, dann darf ich ihm auch die Ergebnisse überlassen. Und in der evangelischen Kirche, bitte vergesst nicht, da wird die Jungfrauengeburt und die leibliche Auferstehung geleugnet. Die nächste Folie. Die Taufwiedergeburtslehre. Du bist mit der Taufe ein Kind Gottes. Das sind blinde Blindenleiter. Ja? Die feministische Umdeutung der Bibel. Die Wunder werden geleugnet und die Verspottung auch der biblischen Moral, ja, und der Bartsche Objektivismus, das heißt, in Christus hat das Gott das Ja für alle gegeben und ob ich weiß oder es nicht weiß, bin ich gerettet. Ja, das finden wir an den evangelischen Fakultäten. Ja. So, und jetzt ist die Frage, Einwände gegen die Absonderung, ach, das hat mein Mann auch hören müssen, Gott hat den Kirchen viel Segen geschenkt, und man muss ja dem Pfarrer den Rücken stärken, ich kann doch das sinkende Schiff nicht verlassen und ich muss ja dafür die Treue zu den Vätern nicht aufgeben. Ich darf doch nicht noch mehr zur Zersplitterung des Leibes Jesu beitragen. Gott sucht brennende Menschen und nicht perfekte Strukturen und Separatismus ist Hochmut. Das sind die Einwände. Aber wenn Gott es verlangt, dann wollen wir ihm doch gehorsam sein. Und wie heißt es in Johannes 12, sie liebten die Ehre bei den Menschen mehr als die Ehre bei Gott. Das waren gläubige Pharisäer, die nicht das System verlassen hatten, weil sie die Ehre von den Menschen mehr liebten. Ja? Und das ist eben wichtig, ihr Lieben, dass wir bereit sind, aus der Mitte herauszugehen. Wir sollten in unbiblischen Systemen nicht verharren. Wir haben einen evangelistischen Hauskreis bei uns in Thüringen und da werden jetzt diese zwei Themen, wir haben immer wieder im Hauskreis, kommt die Lehre von den Kirchen rein. Ja, immer wieder werden Fragen gestellt und Wilfried wird jetzt eben jetzt im Februar zwei Abende halten. Einen über die katholische Lehre, einen über die evangelische. Ja. Und ich weiß nicht, wie ihr das als Gemeinde handhabt, bei uns ist tatsächlich so, Ich kann nicht Mitglied einer Kirche sein und dann verbindliches Gemeindeglied sein. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber bei uns ist das die Regel. Ja? Ich kann ja auch nicht mit zwei Frauen verheiratet sein. Entweder oder. Ja? Und wenn Gott die Vermischung mit falscher Lehre verbietet, dann ist es doch klar, dass ich sage, ich verlasse sie. Ja? Ich will mich nicht eins machen mit den falschen Lehren.
Wo findet das statt?
In Thüringen, ja, mein Mann. Ja, in Thüringen. Das ist dann in Wintershausen. Ich kann dir das danach noch sagen. Ja. Also Gott schützt. Da steht noch Verlust der emotionalen Geborgenheit. Ich begleite einige Frauen und die tun sich so schwer, da sich lösen. Ja. Erstens die Anerkennung, ich verliere die Anerkennung. Aber das ist das Kreuz Christi, das wir tragen. Nehmt dein Kreuz auf sich täglich. Kreuz tragen heißt nicht, ich leide und an meiner Krankheit und wie die Katholiken eben lehren und dann kann ich ein bisschen Zeit vom Fegefeuer damit abkürzen. Das Kreuz Christi tragen heißt, ich bin bereit, in meiner Nachfolge die Schmach Christi zu tragen. Er ist verfolgt worden, ich bin bereit, auch Verfolgung oder Schmach zu tragen, um Jesu willen, um meines Glaubens willen. Das ist auch Seelsorge. Als mein Mann die Kirche dann verlassen hat, Gott hat ihm ganz neue Erkenntnisse aus dem Wort geschenkt, was Gemeindebau angeht. Ja? Mit jedem Gehorsamschritt werde ich weiter reifen, weiter wachsen in der Erkenntnis. Muss man einfach wissen. Ja? Gott schützt, ja, nächste Folge, Gott schützt die wahre Einheit wiedergeborener Christen. Es ist die eindeutige Pflicht eines ehrlichen Christen, den Kreis derer zu verlassen, die vorgeben, Christen zu sein, aber das Wort Gottes verletzen und die Grundlagen des Evangeliums zu verwerfen. Ich bin in Österreich als Sektiererin rausgeekelt worden. Ich musste gehen, durfte meinen Religionsunterricht nicht mehr halten. Heute schaut es ganz anders aus. Heute gibt es an den Schulen einen Religionsunterricht von freien evangelikalen Gemeinden. Ja, wunderbar. Kann man Religionsunterricht, kriegen die Kinder, die praktisch in freien Gemeinden sind, Religionsunterricht. Ja, wunderbar. Verhalten gegenüber Sektieren, ihr gebt mir noch 5 Minuten. Da brauchen wir auch nicht lange stehen bleiben, ihr Lieben. Da haben wir auch die Spannung. Was ist, wenn ein Zeugen Jehova zu mir kommt und wie gehe ich damit um? Wichtig, ihr Lieben. Es gibt diese Sicht, ja, machen wir noch weiter, jetzt lasst nicht herein, biblisches Verhalten gegenüber Sektierern, weiter. Falsche Propheten, sie leugnen wichtige Aussagen der Schrift, ja, nochmal. Das sind die Dinge, die dann in Frage gestellt werden. Ist die Heilige Schrift wirklich Gottes Wort, die Dreieinigkeit, die Menschheit und Gottheit Christi? Die Auferstehung, die Errettung aus Gnade, die Wiederkunft Jesu, die ewige Seligkeit der Erlösten und ewige Bestrafung der Verdammten, der Verlorenen. Ja, das sind wirkliche Irrlehren. Irrlehren haben wir bei den Zeugen Jehovas, Neuapostolischen Kirche, Mormonen, christliche Wissenschaft, Anthroposophie, Scientology und so weiter. Ja. Und wie gehe ich mit ihnen um? Ja, ich möchte ihnen ja auch das Evangelium bringen. Gerade weniger. Amelie hat kürzlich gesagt, er hat ein Telefonat mit Zeugen Jehovas gesagt, hinterher uns geschrieben, es war sehr ernüchternd. Ja, wir wollen, ich gehe auch von Haus zu Haus und verteile Literatur und immer wieder treffe ich auch jemanden an der Tür, ich sage immer, ich bin keine Zeugen Jehova, manchmal passiert es, aber ich bin eine. Ja, mit Einzelnen kam ich auch schon sehr gut ins Gespräch, ja, und gebe dann auch was weiter. Aber wisst ihr, wenn da steht, du sollst ihn nicht grüßen, das ist nicht das Gleiche, zu Hallo zu sagen oder Guten Tag zu sagen. Grüßen in der Schrift bedeutet, einen christlichen Segenswunsch auszusprechen. Gottes Friede sei mit dir. Das ist was ganz anderes. Ich kann nicht einem Irrlehrer Gottes Frieden wünschen, Gott behüte dich. Und Gastfreundschaft gewähren, jemanden grüßen, heißt auch, ihm praktisch Gastfreundschaft zu gewähren, ihm den Schutz der Gemeinschaft zu gewähren. Und das sollten wir mit einem Menschen, der missionarisch tätig ist und Irrlehren verbreiten will, nicht machen. Wir sollen ihn gewinnen wollen, wir können was weitergeben, wir können auch mal ein Gespräch führen, aber Gott möchte nicht, er hat Angst um seine Schäfchen, dass sie sich dann doch vereinnahmen lassen. Ja? Und deswegen einfach diese Schutzmaßnahme. Okay, biblisches Prinzip, Gott schützt seine Kinder vor Irrlehre. Und ja, nochmal zurück. Und Abweisung eines missionierenden Sektierers. Genau. Also wenn jemand an der Tür ist, begrüßt ihn freundlich, versucht ins Gespräch zu kommen, aber wenn ihr merkt, ist überhaupt nicht offen, dann bedankt euch und fertig. Ja, ihr müsst wissen, wenn ihr bei einem Zeugen Jehova, wenn ihr den einmal reinlasst und eine Schrift von ihm nehmt, dann werdet ihr protokolliert. Das heißt, ihr kommt auf eine Liste und der Betreffende hat die Pflicht, euch in großen Abständen immer wieder zu besuchen. Ja, und deswegen dann lieber sagen, nein, mache ich nicht. Jetzt noch das Letzte, biblisches Verhalten gegenüber der Obrigkeit. Da habe ich auch jetzt keine Ahnung, wie ihr das hier gehalten habt. Aber gerade jetzt durch Corona haben sich auch Gemeinden wieder an der Frage gespalten, ja, müssen wir uns der Obrigkeit unterordnen oder nicht? Da will ich jetzt auch nicht näher eingehen. Warum will ich das noch für uns Frauen auch noch lehren? Also nochmal weiter, Amelie. Sinn und Zweck der Staatsgewalt. Gott möchte, dass wir uns den staatlichen Mächten unterordnen. In Sprüche 24 heißt es, fürchte den Herrn, mein Sohn, und den König. Mit Aufrühren lass dich nicht ein. Mit Aufrühren lass dich nicht ein. Ja, und schaut mal, die hochschwangere Maria, die war bereit mit ihrem Mann, oder der Mann mit ihr, ja, der Verordnung des Kaisers Augustus gehorsam zu sein, eine hochschwangere Frau, die dann mit dem Esel da einen langen Weg vor sich hatte, um dann praktisch eingeschrieben zu werden. Das war reiner Gehorsam unter einer Anordnung von der Obrigkeit des Kaisers. Und da waren ihre Umstände sehr problematisch und Josef hat sich untergeordnet. Ja. Und von dem Obersten deines Volkes sollst du nicht schlecht reden, steht in Apostelgeschichte 23, 25. Wir wollen dem Amt Respekt erweisen. Das heißt nicht, das ist ja wie in allem, ich kann da, wo Gott Autoritätsstrukturen eingeführt hat, ich will dem Amt der Stellung Respekt erweisen, ich muss aber nicht den Lebenswandel akzeptieren. Ja, auch eines Politikers nicht, wo dann Betrügereien auffliegen. Ja, versteht ihr den Unterschied? Ist ja auch in der Ehe so. Ich respektiere meinen Mann als von Gott gegebenes Haupt, aber das heißt doch nicht, dass ich zu allem, was er sagt, dass das alles perfekt ist. Ich darf ihn ja auch mal auf was hinweisen, was nicht gut ist. Ja, versteht ihr den Unterschied? Aber Gott möchte, dass wir den Staat respektieren und auch den Obersten, ja, über die Obersten deines Volkes nicht schlecht reden. Der Staat ist auch dafür da, die Finanzen zu regeln und da gehört es für uns dazu, dass wir Steuererklärungen richtig ausfüllen und keine passive Schwarzarbeit betreiben, auch wenn die Steuern hoch sind. Aber auch da wollen wir unseren Gehorsam Gott gegenüber beweisen. Unsere Verantwortung ist, nächste Folie, ja, für die Verantwortungsträger in der Regierung zu beten. Ja? Und die Grenzen der Unterordnung liegen auch da, wenn der Staat uns verbietet, das Evangelium zu verbreiten, dann müssen wir Gott mehr gehorchen als den Menschen. Ja? Oder wenn sie von uns, wie in Japan, verlangen, du darfst nur zwei Kinder haben, ja, das, und dann die restlichen Kinder muss man abtreiben, ja? Dann müssen wir natürlich sagen, da können wir dem Staat nicht untertan sein. Aber wir wollen auch Verfolgung um Jesu Willen demütig ertragen. Das ist einfach, das gehört zu unserem Lebenskonzept dazu. Haben Sie mich verfolgt, werden Sie auch euch verfolgen. Also Zusammenfassung, ein Ja zur staatlichen Autorität, Steuerehrlichkeit, Zollehrlichkeit, verkehrsgerechtes Fahren und so weiter. Ja, mit dem Argument, mit Schwarzarbeit ermöglicht man Arbeitslosen einen Gelderwerb und Leuten mit niedrigem Einkommen einen Zuverdienst. Das ist doch eigentlich soziales Engagement. Da wäre die Barmherzigkeit wieder größer als die Wahrheit. Das wäre menschliche Barmherzigkeit. Gott schützt den Staat, grundsätzliche Gesetzestreue, korrekte Einrichtung der Steuern und anderen Abgaben. Ja, da zähle ich zum Schluss noch ein Beispiel von meiner Mutti. Wie gesagt, die ist mit 81, das ist jetzt nicht drauf, aber es ist so ein ähnliches drauf, zum Glauben gekommen. Und ja, wir lesen dann immer die Schrift fortlaufend und dann kam sie tatsächlich an die Bibelstelle, du sollst dem Steuer gebührt. Und dadurch, dass sie krank ist und wenig mehr rauskommt, hat mein Bruder mit ihrem Einverständnis, mit ihrem ganzen Einverständnis, hatte sie eine Friseuse, die heimkam und das auf Schwarzarbeit gemacht hat. Und dann ist ihr das plötzlich klar geworden beim Bibellesen, habe nicht mal ich ihr gesagt, ja. Ist ihr klar geworden, das geht ja nicht, das ist ja Schwarzarbeit, was ich mache. Vorher nie den Gedanken daran gehabt, aber jetzt hatte sie den Geist Gottes und jetzt wollte sie dem Wort gehorchen und hat sie gesagt, okay, ich lasse sie noch einmal kommen, zeig ihr die Bibelstelle und hat gesagt, es tut mir leid, ich kann deine Dienste nicht mehr in Anspruch nehmen und hat ihr ein evangelistisches Buch mitgegeben. Ja? Versteht ihr? Das sind diese Dinge und wenn wir um Jesu Willen vor Gericht kommen, dann verheißt uns Gott, dass er die Worte in uns legen wird, die wir auch als Zeugnis der Obrigkeit weitergeben können. Leiden um Jesu Willen müssen wir auch bejahen. Ich schließe mit dem Satz von Spurgeon, ja, das sind jetzt die Beispiele, die echteste Liebe gegenüber denen, die irren, ist nicht, sich mit ihnen zusammenzutun, sondern in allem Jesus treu zu bleiben. Jetzt habe ich euch aber niedergeredet. Ja, gibt es trotzdem eine Minute noch? Gibt es noch irgendeine Frage? Habe ich viele Fragen aufgeworfen oder auch Antworten gegeben? Ihr habt auf jeden Fall Stoff zum Nachdenken, gell? Ihr müsst, aber ich hoffe, dass es rübergekommen. Wir müssen in der Schrift daheim sein, um wirklich mit Problemen biblisch umzugehen. Aber bitte denkt immer dran, wenn ihr Menschen vor euch habt, liebt sie, betet für sie und seid auch geduldig. Seid auch geduldig. Ja? Wenn Gott mit uns nicht geduldig wäre, wo wären wir denn schon? Ja? Jeder von uns. Gott ist barmherzig und geduldig, aber trotzdem dürfen wir von der Wahrheit nichts abschneiden. Gell? Und unser Ziel soll sein, Herr, Hauptsache zu deiner Ehre gelebt und viel Frucht für die Ewigkeit mitgenommen. Dankeschön fürs Zuhören. Willst du noch beten zum Schluss oder soll ich? Ja, lieber Herr, wir wollen dir am Ende des Seminars einfach dafür danken, dass wir dein Wort haben. Wo wären wir, wenn wir dein Wort nicht hätten? Es ist uns Richtschnur. Wir können unser Leben danach ausrichten. Und wir wollen immer bedenken, dass du unser Glück willst. Du willst uns nicht nehmen, sondern du willst uns geben. Und jede vollkommene Gabe kommt von oben herab, vom Vater des Lichts. Und so schenk, dass wir uns freuen an den Gaben, die du uns gibst und auch mit diesen Gaben wirklich wertschätzend umgehen. Und wir wollen dich weiter bitten, dass du unser Leben prägst und dass jede von uns viel Frucht für die Ewigkeit bringen darf, in der Verbindung mit dir, dass du durch uns wirkst und dass wir auch in der Begleitung anderer Menschen rechte Seelsorgerinnen sind. Herr, lass diese Gemeinde hier vor Ort weiter wachsen, hin zu dir, dem Haupt, zur Fülle des Vollmaßes Christi, zum vollen Erwachsenenalter. Lass sie reifen und noch vielen Menschen den Weg zu dir weisen und den Schwachen und Kranken und Abgeirrten rechte Begleiter sein. Amen. Schön, jetzt gibt's Kaffee und Kuchen, gell? Habt ihr verdient.